Einen schönen guten Morgen. Wir sind in der Adventszeit angekommen. Weihnachten steht vor der Tür. Wenn wir in die Läden gucken, wissen wir das so ungefähr seit 3 Monaten. Wenn wir auf den Kalender gucken, wissen wir das seit heute. Aber ich glaube, es ist noch nicht bei jedem angekommen. Und die Adventszeit ist gerade dafür da, dass diese Weihnachtsvorfreude langsam in unsere Herzen hineinkommt. Und ja, ich hoffe, es gelingt uns. Wir leben in einer Welt, in der es keinen Mangel an Neuigkeiten, an Nachrichten gibt. Ich meine, im Fernsehen fängt es schon mitten in der Nacht an. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr gibt es das sogenannte Nachtmagazin. Ab 5.30 Uhr könnt ihr das Morgenmagazin sehen. Später dann das Mittagsmagazin. Über den ganzen Tag verteilt gibt es Nachrichtensendungen. Selbst für Kinder gibt es Nachrichten. Logo zum Beispiel. Ne? Mindestens jede Stunde gibt es Nachrichten im Radio. Also so ziemlich auf jedem Sender. Wir bekommen täglich Nachrichten in den Zeitungen und darüber hinaus haben praktisch alle Nachrichtendienste ihre eigenen Websites, auf denen wir 24 Stunden am Tag die neuesten Nachrichten abrufen können. Obwohl all diese Nachrichtenkanäle in gewisser Weise irgendwie einzigartig sind, berichten sie in der Regel über die gleichen Nachrichten. Und wenn wir ehrlich sind, sind es meistens keine guten Nachrichten. Nicht umsonst heißt so ein Leitsatz, nach dem sich Journalisten ja oft richten, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Denn schlechte Nachrichten verkaufen sich wohl besser. Vor über 2000 Jahren gab es noch keinen dieser Nachrichtendienste. Es gab kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Aber schlechte Nachrichten gab es trotzdem. Auch im Nahen Osten. Vor allem für die Menschen, die zum Volk Israel gehörten. Sie hatten kein eigenes Land. Sie lebten unter der strengen Herrschaft des Römischen Reiches, das ihnen und ihrer Religion feindlich gegenüberstand. Und Judäa wurde von einem tyrannischen König namens Herodes regiert, der seinen Titel König von Judäa nur vom römischen Senat erhalten hatte. Obwohl Herodes im Allgemeinen die jüdischen Gesetze unterstützte, verärgerte er die Juden immer wieder durch seine Taten. Er ersetzte die hohen Priester durch Männer seiner Wahl, er vermischte jüdische Formen des Gottesdienstes mit heidnischen Praktiken und er erhob Abgaben, mit denen er seinen verschwenderischen Lebensstil finanzieren konnte. Als Jude unter diesen Umständen zu leben, war keine leichte Aufgabe. Es war diese Welt, in die hinein Gott eine gute Nachricht brachte. Eine gute Nachricht, die auch über 2000 Jahre später noch eine gute Nachricht ist. Und als er das tat, da verkündete er diese gute Nachricht auf eine völlig unerwartete Weise. Er wandte sich nicht an die religiösen oder politischen Führer oder an die Reichen und die Berühmten. Er verkündete seine Botschaft stattdessen zunächst einmal einigen einfachen Hirten, während sie ihre Herden hüteten. Das bezeugt uns Lukas in seinem Bericht. Er schreibt in Lukas 2 in den Versen 8 bis 11 folgendes. Er schreibt, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Gute Nachrichten sind was Schönes. Und ich bin mir sicher, dass auch wir gute Nachrichten gebrauchen können. Und deshalb möchte ich mich in meinen Predigten in dieser Weihnachtszeit oder Adventszeit auf die verschiedenen Aspekte der guten Nachricht von Weihnachten konzentrieren. Es gibt nämlich mehrere gute Nachrichten, die sich wie so ein roter Faden durch die biblische Weihnachtsgeschichte hindurchziehen. Anstatt uns in jeder Predigt auf einen bestimmten Abschnitt zu konzentrieren, werden wir deshalb dieses Jahr einen Schritt zurücktreten und einen breiteren Blick auf diese Themen werfen. Heute beginnen wir mit der ersten guten Nachricht. Und die wird in diesem Abschnitt deutlich, in dem, den wir gerade gelesen haben. Was waren die ersten Worte, die der Engel zu den Hirten sprach? Wisst ihr es? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und da haben wir unsere gute Nachricht. Wir müssen uns nicht fürchten. Ist doch schön, oder? Das war sicherlich eine angemessene Botschaft an die Hirten. Könnt ihr euch vorstellen, was ihnen in dieser Nacht so durch den Kopf ging? Sie hüteten gerade ihre Schafe, wie in jeder anderen Nacht. Und dann erschien plötzlich ein Engel und sprach zu ihnen: Ich hätte Angst gehabt. Das war aber nicht das erste Mal, dass im Zusammenhang mit Jesu Geburt ein Engel erschien. Mehr als 500 Jahre lang gab es keine Berichte darüber, dass jemand einen Engel gesehen hat. Aber jetzt häuften sie sich. Es war der Engel des Herrn, der den Hirten erschien. Kleine Randbemerkung, das zeigt natürlich, dass wir den Engel des Herrn in der Bibel nicht einfach immer so mit Jesus gleichsetzen können. Zwar wird uns hier nichts Genaues gesagt, aber es war ganz sicher nicht Jesus. Wahrscheinlich war es erneut der Engel Gabriel, der zuvor schon Zacharias und Maria erschienen war und dort auch als Engel des Herrn bezeichnet wird. Und plötzlich war er hier bei diesen Hirten. In Vers 9 lesen wir, dass er zu ihnen trat. Wie aus dem Nichts stand dieser Engel plötzlich neben ihnen. Ich weiß nicht, wie es euch da gehen würde. Nein, ich glaube, ich weiß es. Ich kann es mir vorstellen. Ich hätte jedenfalls ganz bestimmt Angst. Und den Hirten ging es ganz genauso. Aber in diese Angst hinein sagte der Engel: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ihr müsst keine Angst haben. Bevor wir uns diese Botschaft in den Erzählungen rund um Jesu Geburt ansehen, sollten wir darüber nachdenken, warum diese Nachricht eigentlich so gut für uns ist. Denn auch wir haben viele Gründe, uns zu fürchten. Wir brauchen ja nur die eben schon erwähnten Nachrichten einzuschalten. Und schon hören wir von Kriegen, die teils ganz praktische Auswirkungen auf uns und auf unser Leben haben. Und es sind Kriege, die auch ganz schnell noch näher kommen können. Da kann man es verstehen, wenn Menschen Angst haben. Aber wir brauchen keine Nachrichten, um Angst zu bekommen. Das können wir auch ohne Nachrichten hinkriegen. Wir brauchen nur einkaufen zu gehen oder unsere Strom- oder Gasrechnung anzugucken oder sowas. Alles wird teurer. Finanzielle Sorgen sind nicht unbegründet. Und man kann nur froh sein, wenn man in besseren Zeiten etwas zur Seite legen konnte. Nach wie vor haben wir es mit Krankheiten zu tun. Klar, Corona haben wir hinter uns, das gibt es nicht mehr. Aber auch sonst gibt es noch genügend Krankheiten, die Angst machen. Außerdem leben wir inmitten einer linksgesteuerten Kultur, die sich klar gegen Gottes Gebote positioniert, während wir gleichzeitig mit rechtem Fremdenhass zu kämpfen haben. Dabei werden wir moralisch von innen heraus zerstört, weil unsere Kultur Lebensstile und Verhaltensweisen annimmt, die die Bibel eindeutig als Sünde definiert. Und wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Keine Nation in der Geschichte der Menschheit hat jemals diese Art von Rebellion gegen Gott auf Dauer überlebt. So ein Gedanke kann einem schon mal Angst machen, oder? Und ich habe jetzt nur so ein paar einzelne Punkte aufgezählt. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns noch ganz persönliche Probleme in seinem Leben hat, die ihm Angst machen, oder? Es wäre sicher nicht schwer, meine gesamte Predigtzeit heute Morgen über Dinge zu reden, die uns Angst machen. Da würde uns vieles einfallen. Aber ich würde die Zeit lieber anders nutzen. Ich würde die Zeit lieber nutzen, um mich auf die gute Nachricht zu konzentrieren. Denn Weihnachten bedeutet, dass wir uns nicht fürchten müssen. Wir haben es gesehen, dass der Engel den Hirten sagte: Fürchtet euch nicht. Aber warum hat er das gesagt? Und warum sollten die Hirten sich nicht fürchten? Ich meine, jemandem hab keine Angst zu sagen, das bringt nur dann was, wenn man auch sagt, warum man keine Angst haben muss, oder? Einfach nur zu sagen, hab keine Angst, bringt nichts. Und deshalb ist es wichtig, die ganze Botschaft aus Vers 10 und 11 zu sehen. Da hat der Engel nämlich gesagt: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Hirten sollten keine Angst haben, weil der Retter geboren wurde. Die Hirten sollten keine Angst haben, weil der Retter geboren wurde. Aber wie bereits angedeutet, war das nicht das erste Mal, dass die Botschaft "Fürchtet euch nicht" im Zusammenhang mit der Geburt Jesu verkündet wurde. Schauen wir uns mal die anderen Beispiele an und lasst uns dabei ein bisschen darüber nachdenken, warum wir uns nicht fürchten müssen. Also jetzt einfach mal die verschiedenen Stellen. Die erste dieser Gelegenheiten ergab sich im Zusammenhang mit der Geburt von Johannes dem Täufer, als der Engel Gabriel zu Zacharias kam. Und wir finden das in Lukas 1, Vers 11 bis 13. Da lesen wir: Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Fürchte dich nicht, Zacharias. Eine ähnliche Botschaft sehen wir das nächste Mal, als Gabriel Maria erschien. Lukas 1, Vers 26 bis 30, da wird berichtet: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht, Maria. Und wir wissen auch, dass auch Josef, der Engel des Herrn, mit dieser Botschaft erschien. Nachdem Maria schwanger geworden war, und zwar nicht von Josef, wollte der sie eigentlich verlassen. Aber in Matthäus 1, Vers 20 und 21 heißt es: Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Viermal lesen wir in diesen Texten: Fürchte dich nicht. Es gibt zwei Dinge, die wir damit machen sollten. Erstens sollten wir uns die Stellen ansehen, damit wir verstehen, warum wir keine Angst haben sollen. Und zweitens müssen wir herausfinden, wie wir leben müssen, damit wir keine Angst haben. Und beginnen werden wir dabei mit der ersten Frage: Warum müssen wir uns nicht fürchten? Also wir haben verstanden, wir müssen uns nicht fürchten, wir sollen uns nicht fürchten, aber warum sollen wir uns nicht fürchten? Ich meine, wir haben vorhin Dinge gesehen, die uns Angst machen. Da gibt es genug. Ständig hören wir schlechte Nachrichten. Warum sollten wir also keine Angst haben? Zunächst mal, weil Gott souverän ist. Viermal haben wir in der Weihnachtsgeschichte diese Botschaft "Fürchtet euch nicht" gesehen oder "Fürchte dich nicht". Und in jedem dieser Fälle zeigt die Botschaft des Engels, dass Gott die Kontrolle hat. Er weiß nicht nur, was geschieht, sondern er lässt es auch genau so geschehen, wie er es haben will. Er kommt ans Ziel. Zacharias offenbarte der Engel, dass Gott seine Gebete erhört hat. Er und Elisabeth waren zwar schon alt und hatten noch keine Kinder, konnten keine Kinder kriegen, aber Gott wollte in ihr Leben eingreifen und ihren Wunsch nach einem Kind erfüllen, egal ob sie Kinder bekommen konnten oder nicht. Maria offenbarte Gabriel, dass Gott mit ihr war, dass sie bei Gott Gnade gefunden hat und dass er sie als Mutter des Messias ausgesucht hat. Unabhängig davon, ob sie jetzt schon einen Mann hat oder nicht. Josef versicherte der Engel, dass Marias Schwangerschaft Teil von Gottes Rettungsplan war. Als Teil dieses Planes wollte Gott, dass Josef Maria zur Frau nahm und der Adoptivvater des Messias wird, obwohl er nicht der leibliche Vater war. Und den Hirten offenbarte Gott, dass sein Plan, einen Erlöser in die Welt zu bringen, begonnen hatte und dass sie Teil dieses großen Ereignisses waren. Einfach, weil er das so wollte. Wie wir gleich sehen werden, waren alle diese Menschen in gewissem Maße gottesfürchtig. Sie alle warteten auf das Kommen des Messias. Aber Gott führte seinen Plan auf eine Weise aus, die für alle völlig unerwartet war. Und deshalb versicherte Gott ihnen durch den Engel, dass es Gottes souveräner Plan war. Gott hat alles unter Kontrolle. Er kommt an sein Ziel. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten. Was auch immer du gerade in deinem Leben erlebst, du kannst sicher sein, dass Gott nicht überrascht ist von dem, was vor sich geht. Er wird nicht überrumpelt. Weil er souverän ist, hat er die volle Kontrolle über die Situation. Wenn du finanzielle Probleme hast, weiß Gott, was du durchmachst. Und er hat alles unter Kontrolle. Wenn du Beziehungsprobleme hast, weiß Gott, was du durchmachst. Und er hat alles unter Kontrolle. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, weiß Gott, was du durchmachst. Und er hat alles unter Kontrolle. Wenn du Probleme in deinem Job hast, auch dann weiß Gott, was du durchmachst. Und er hat alles unter Kontrolle. Und das gilt für alle unsere Probleme. Gott weiß, was du durchmachst. Und er hat alles unter Kontrolle. Auch wenn wir es im Moment vielleicht nicht sehen können, hat Gott ein Ziel mit den Schwierigkeiten, die wir vielleicht haben. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für Gottes größeren Plan und für seine gesamte Schöpfung. Wir können immer nur einen kleinen Teil überblicken. Wir sehen meistens nicht weiter als bis zu unserem eigenen Chaos. Aber Gott sieht das große Ganze. Und er sieht es nicht nur, er kontrolliert es. Wir können das wissen, weil Gott souverän ist. Und weil wir sicher sein können, dass Gott souverän ist, gibt es auch keinen Grund zur Furcht. Denn Gott weiß, was er tut. Außerdem müssen wir uns nicht fürchten, weil Gott gnädig ist. Zacharias, Maria, Josef und die Hirten, sie alle erlebten das Wirken von Gottes Gnade in ihrem Leben. Sie alle waren gottesfürchtige Menschen. Aber trotzdem war Gott nicht verpflichtet, sie zu segnen, geschweige denn, sie in seinen Rettungsplan einzubauen. Letztlich spielte jeder einzelne von ihnen eine wichtige Rolle. Aber nur, weil Gottes Gnade in ihrem Leben wirkte. Viel zu viele Menschen, auch Christen, leben in Angst, weil sie das Wesen Gottes nicht verstehen. Es stimmt, dass Gott heilig und gerecht ist und dass er deshalb die Sünde richten muss. Das stimmt. Aber er freut sich nicht darüber. Das ist nicht das, was er will. Stattdessen ist Gott gnädig. Er ist geduldig mit uns, weil er sich wünscht, dass alle umkehren und so seinem Gericht entgehen. Das lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9. Dort schreibt Petrus: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott will, dass du gerettet wirst. Er will dich nicht strafen, er will dich retten. Weihnachten ist eine gute Nachricht, denn es ist ein Zeichen für Gottes Gnade. Gottes Plan bestand schon spätestens seit kurz nach der Schöpfung, als Adam und Eva die Sünde in die Welt brachten. Keine Ahnung, wie früh Gott ursprünglich schon drüber nachgedacht hat, aber spätestens an diesem Punkt. Als Gott diesen Plan ausführte, indem er seinen Sohn als Baby auf die Erde kommen ließ, bot er damit allen Menschen seine Gnade an. Und deshalb konnte der Engel den Hirten verkünden: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Nur leider entscheiden sich nicht alle Menschen dafür, dieses Geschenk anzunehmen. Wenn man dieses Geschenk nicht annimmt, ist es allerdings unmöglich, sich nicht zu fürchten. Denn ohne seine Gnade sieht die Zukunft für uns Menschen echt düster aus. Wenn du also in Angst lebst, dann hast du Gottes Gnade vielleicht noch nicht richtig verstanden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast. Und wenn das der Fall ist, dann bietet dir Gott gerade jetzt das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten an. Das Geschenk seiner Gnade und ein Leben, das frei von Angst gelebt werden kann. Nimm's an. Dann musst du dich nicht mehr fürchten. Wir brauchen nicht in Angst zu leben, weil Gott souverän und gnädig ist. Er hat alles unter Kontrolle und er will nur das Beste für uns. Aber dazu müssen wir unser Leben voll und ganz in seine Hand legen. Glücklicherweise zeigen die Beispiele von Zacharias, Maria, Josef und den Hirten, wie wir ohne Furcht leben können. Und das Erste, was wir dabei feststellen, ist, dass wir mit Gott leben müssen, wenn wir keine Furcht haben wollen. Bei Zacharias zeigt die Bibel deutlich, dass er Gottes Nähe suchte. Wir wissen, dass er gebetet hat. Der Engel offenbarte ihm nämlich, dass Gott seine Gebete erhört hat. Also muss Zacharias vorher gebetet haben. Lukas berichtet in Lukas 1, Vers 6 über Zacharias und seine Frau. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Ich glaube, das muss jetzt nicht bedeuten, dass sie perfekt und ohne Sünde waren, denn sie waren Menschen. Aber es deutet darauf hin, dass sie ein Herz hatten, das danach strebte, ein gottgefälliges Leben zu führen. Außerdem wissen wir auch, dass Zacharias Gott im Tempel diente. Das muss jetzt natürlich kein Argument sein. Ich weiß auch von Pastoren, die sich nicht um Gottes Willen scheren. Aber in Zacharias Fall war es so, dass er wirklich mit Gott lebte. Bei Maria, Josef und den Hirten wird es in der Bibel nicht ganz so explizit offenbart. Aber es wird durch die Art und Weise deutlich, wie sie auf Gott reagierten. Denn als sie Anweisungen von Gott bekamen, gehorchten sie. Sie alle waren Menschen, die Gott treu waren. Deshalb bezog er sie in seinen Rettungsplan mit ein. Hätten sie sich nicht für ihn interessiert, hätte er andere genommen. Maria war zunächst ziemlich skeptisch. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, wenn wir bedenken, was Gabriel ihr gesagt hat. Die Botschaft an sie war ja, du wirst als Jungfrau schwanger werden und dein Kind wird Gottes Sohn sein. Ich denke, da darf man skeptisch sein. Aber als sie diese unglaubliche Botschaft gehört hat, da sagte sie dann in Lukas 1, Vers 38 einfach nur, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch Josef tat sofort, was der Engel ihm befohlen hatte. Nachdem er erfahren hatte, dass Maria schwanger war, nicht von ihm, wollte er sie verlassen. Aber als der Engel des Herrn zu ihm kam und ihm erklärte, dass das Kind von Gott war und er Maria trotzdem heiraten sollte, gehorchte er. Und nachdem der Engel den Hirten gesagt hatte, dass sie nach Bethlehem gehen sollten, um das Kind zu suchen, lesen wir in Lukas 2, Vers 15, und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Lasst uns machen, was uns gesagt wurde. Lasst uns gehorchen. All diese Leute reagierten auf Gottes Auftrag mit Gehorsam. Und warum taten sie das? Weil sie treu mit ihm lebten und seinen Willen tun wollten. Und damit stand die Reaktion dieser vier unterschiedlichen Gruppen auf die Geburt Jesu in krassem Gegensatz zu denen, die nicht mit Gott lebten. Denkt an die Reaktion der religiösen Führer in Jerusalem. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen und sie nach der Geburt des Messias fragten, da zitierten sie sofort die Bibelstellen, die seine Geburt vorhersagten, aber reagierten nicht drauf. Wir finden keinen Hinweis darauf, dass sie nach Jesus suchten, um ihn anzubeten oder ihn einfach nur zu sehen. Ich bin überzeugt, dass das daran liegt, dass sie nicht mit Gott lebten und er ihnen eigentlich ziemlich egal war. Und auch Herodes lebte nicht mit Gott. Ihm ging es nur um seine Macht. Als er hörte, dass ein neuer König der Juden geboren war, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, lesen wir in der Bibel. Das ist es, was wir in Matthäus 2 nachlesen können. Und so wird deutlich, dass die religiösen Führer und Herodes nicht mit Gott lebten, sondern Angst in ihrem Leben hatten. Vor allem die Angst, ihre eigene Macht zu verlieren. Sie hatten Angst, als Jesus kam. Wenn wir also ein angstfreies Leben führen wollen, müssen wir Gottes Nähe suchen. Wir müssen unser Leben gemeinsam mit ihm leben. Das tun wir in erster Linie, indem wir im Gebet mit ihm reden und in der Bibel von ihm lernen. Und wir können es tun, indem wir uns gemeinsam mit anderen Christen treffen, so wie wir es heute Morgen tun. Und außerdem können wir ohne Furcht leben, wenn wir demütig sind. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist so. Als Gott seinen Plan, einen Retter in die Welt zu bringen, in die Tat umsetzte, da wählte er nicht Menschen, die wir erwarten würden. Er suchte sich nicht den Hohepriester als Vater von Johannes, dem Täufer, aus. Stattdessen wählte er einen gewöhnlichen Priester und seine Frau, so ein altes Ehepaar, das ihm aber treu diente. Er wählte als weltliche Eltern Jesu keine reichen, berühmten oder mächtigen Menschen. Er nahm stattdessen ein junges Mädchen im Teenageralter und einen einfachen Zimmermann. Und er kündigte die Geburt nicht vor Königen oder religiösen Führern an. Stattdessen wählte er einfache Hirten aus, die als die ersten Zeugen der Geburt Jesu gelten. All diese Leute waren menschlich betrachtet nichts Besonderes. Ich will dir nichts Böses, aber die waren nichts Besonderes. Ganz im Gegenteil, sie waren bescheiden. Sie dienten Gott einfach so gut sie konnten. Und sie taten das, ohne dafür irgendetwas von Gott zu erwarten. Denn sie waren demütig. Sie schienen sogar ziemlich überrascht zu sein, dass Gott sie zu einem so wichtigen Teil seines Planes machen wollte. Aber demütige Menschen sind in der Lage, ein angstfreies Leben zu führen, weil sie bereit sind, auf Gott zu vertrauen und ihn machen zu lassen. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er das Beste für mich im Sinn hat, dann muss ich keine Angst vor meiner Zukunft haben. Andererseits neigen stolze Menschen eher zur Angst. Denn weil sie sich für etwas Besseres halten, können sie viel verlieren. Sie zeigen das nach außen hin nicht, aber innerlich haben sie immer wieder Angst, ihren eigenen Erwartungen oder den Erwartungen anderer oder auch Gottes Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und dabei müssen wir nur bereit sein, unser Leben Jesus als unserem Herrn und Meister anzuvertrauen. Dann betrachtet Gott uns aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, für gerecht. Und das zu wissen, räumt so viele Ängste aus dem Weg. Denn wer sein Leben demütig Jesus übergibt, kann nichts mehr verlieren. Und drittens können wir ohne Angst leben, wenn wir einfach nur Gottes Plan umsetzen. Weder Zacharias noch Maria oder Josef oder die Hirten dachten sich, ich denke mir einen Plan aus, wie Gott die Menschheit retten kann. Dann entscheide ich, wie ich diesen Plan in die Tat umsetze und dann bitte ich Gott darum, meinen Plan zu segnen. Hat keiner von denen gemacht. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das auch ziemlich absurd oder dämlich gewesen wäre. Und trotzdem glaube ich, dass wir das oft so machen. Wir überlegen uns, wie es laufen soll. Und dann soll Gott gefälligst dafür sorgen, dass es auch klappt. Stattdessen sollten wir viel mehr nach Gottes Plan fragen und den Plan umsetzen. Denn Gottes Plan ist besser als dein Plan. Die Menschen in unseren vier Beispielen lebten demütig mit Gott. Und als Gott ihnen einen Auftrag gab, führten sie ihn aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie sich vorstellen konnten, welche bedeutende Rolle sie dabei spielen würden. Als Gott ihnen seinen Plan offenbarte und ihnen einen Auftrag gab, gehorchten sie. Sie halfen mit, wo Gott bereits am Weg war. Keiner von ihnen kannte Gottes ganzen Plan. Und ich glaube, sie haben ihn auch nicht wirklich verstanden. Aber sie waren gehorsam und trugen ihren Teil dazu bei. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass wir Gott vertrauen sollen. Wenn wir gehorsam sind und das tun, was Gott von uns will, dann sagen wir damit gewissermaßen zu Gott: Ich habe keine Ahnung, wie mein kleiner Auftrag in deinen großen Plan passen soll. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich vertraue dir, also mache ich's. Gottes Plan können wir vertrauen. Wenn wir dagegen unsere eigenen Pläne entwickeln und Gott dann bitten, sie zu segnen, dann ist das eine sehr beängstigende Art zu leben. Fürchte dich nicht. Das ist eine gute Nachricht. Oder zumindest kann es für jeden von uns eine gute Nachricht werden. Wer ohne Jesus lebt, der hat allen Grund, Angst zu haben. Es sind nicht nur die vielen Probleme in unserer Welt, die Angst machen. Es ist letztlich auch die düstere Zukunft, die ein Leben ohne Gott mit sich bringt. Deshalb, wenn du dich noch nicht für Gott entschieden hast, dann mach es heute. Und beginne ein Leben, in dem du keine Furcht mehr haben musst. Denn für diejenigen, die mit Jesus leben, ist Weihnachten wirklich eine gute Nachricht. Sie können jetzt und für immer ein Leben frei von Angst führen, weil Gott souverän und gnädig ist. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten, denn er weiß, dass ein gnädiger und souveräner Gott sein Leben in der Hand hält. Und für ihn gilt dann das, was Gott in Jesaja 43, Vers 1 gesagt hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne nochmal dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du diesen wunderbaren Rettungsplan entwickelt hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist, als kleines Baby. Und ich danke dir dafür, dass du durch dein Leben und dein Sterben und Auferstehen hier auf der Erde dafür gesorgt hast, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Dass wir keine Angst hier auf der Erde haben müssen, weil wir wissen dürfen, du hast einen wunderbaren Plan für uns. Und dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen, weil wir wissen dürfen, du hast eine wunderbare himmlische Zukunft für uns vorbereitet. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und ich bitte dich darum, dass du diese gute Nachricht wirklich in unsere Herzen reinbringst, damit wir in dieser Weihnachtszeit ganz neu Hoffnung für die Zukunft schöpfen können, in dem Wissen, dass du bei uns bist. Amen.